Papa-Papa-Podkika, erzählt euch was vom Leben. Hauptsächlich geht's um Popkultur.
Legendärer Basslauf, Teil 4, ein bisschen frei interpretiert und ich glaube sogar ein bisschen komplizierter gespielt, als er eigentlich ist. Es gibt so ein paar YouTube-Bass-Covers, ja, die spielen das alle anders, so habe ich ihn auf jeden Fall rausgehört. Die Auflösung, um welchen Song es sich da handelt, wie immer am Schluss. Ja, herzlich willkommen zu Podkika Folge 4. Ich freue mich über 120 Hörer der letzten Folge. Wow, sky's the limit, sage ich mal nicht. Fest und flauschig, gemischtes Hack, macht mal Platz, die Luft wird dünn da oben. Nee, im Ernst, finde ich ganz toll, freue ich mich sehr drüber. Ich hatte ja die erste Folge gepostet, waren irgendwie 60 Likes auf Facebook und viele Kommentare und ja, finden wir super, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, dann poste ich die zweite Folge und dann halt nur 8 Likes und keine Kommentare und dann denke ich mir, ja und die Plays waren dann auch nicht so super, hat aber jetzt nochmal gut aufgeholt alles, wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich das auf Spotify hochgeladen habe. Und auf Apple Podcasts ist er jetzt auch am Start. Ja, das finde ich schön. Ich wollte noch Bezug nehmen zur letzten Folge. Das war wohl ein bisschen missverständlich, wie ich auf einer Party letzten Samstag hörte. Ging ja darum, dass ich gesagt habe, hier, guckt euch meinen Kontoauszug an. Von wegen Streams und so. Mit Streams kann man Geld machen und mit kommerzieller Musik. Und dass man da auch mal einfach nicht immer so weit links fährt und einfach mal das macht, was dem Bauern schmeckt, salopp gesagt, ne? Und dass ich dann gesagt habe, hier, schaut euch mein Konto aus so ran. Nein, 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 ich hoffe, das ist trotzdem irgendwie klar geworden. Es ist ja im Satz davor, dass ich sage, da will ich hin. Ja, noch bin ich ja nicht da. Noch habe ich keinen vorzeigbaren Kontoauszug, der alle von Neid erblassen lässt, um Gottes Willen. Aber das ist halt das Ziel. Echt? Ja. Was gab's Neues die Woche? Letzte Woche, glaube ich, schon war das. Instagram schafft die Sichtbarkeit der Likes sukzessive ab. Das heißt, ich kann nach wie vor liken, so viel ich will, aber außer demjenigen, der das Foto hochgeladen hat, kann da halt keiner mehr sehen, wie viele Likes ein Foto hat. Ja, warum machen sie das? Ich kann es mir nur so erklären. Der Instagram-CEO hat wahrscheinlich ein Team-Meeting einberufen und meinte, Leute, habt ihr die zweite Folge vom Podkicker gehört? Der meinte, unsere User würden zu viel Scheiß-Content produzieren. Ja? Da müssen wir dagegenhalten. Lasst euch mal was einfallen. Ja? Also, offizielles Statement war tatsächlich, wir möchten, dass eure Follower sich darauf konzentrieren, was ihr teilt und nicht darauf, wie viele Likes dieser Post bekommt. Ja? Also, Inhalt vor Profilierungsgeilheit und Scheiß-Content. Ich unterstütze das. Nicht? Kann man auch mal wieder öfter was posten, ohne sich dann zu schämen, dass man nur so wenig Likes kriegt. Nicht? Ja, es wird heute eine Kraut- und Rüben-Folge. Ich gebe euch erstmal ein paar Gesundheitstipps. So, Leute, ich weiß nicht. 8 Sekunden, ist das viel? Würdet ihr sagen, 8 Sekunden sind lang? 8 Sekunden, ja, es ist relativ. 8 Sekunden heißen Fettsuhlen ist wahrscheinlich relativ lang. Aber im Verhältnis zu 8 Sekunden eiskalt duschen ist das nix. Mhm. A flash in the pan. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, wie viele ausschließlich Warmduscher es noch in meinem Freundeskreis gibt. Ich meine, Warmduscher ist nicht umsonst ein Schimpfwort. Ja, also ganz normal duschen und dann 8 bis 10 Sekunden eiskalt machen. Richtig eiskalt. Und dann nochmal warm machen. Alter, what a feeling. Und dann natürlich am Ende nochmal 10 Sekunden richtig bitter eiskalt. Ihr geht aus der Dusche raus, als wäret ihr neugeboren. Ihr stärkt euer Herz, eure Abwehrkräfte. Ja, jetzt hier, jetzt komme ich mit meinen 45 und gebe euch Gesundheitstipps. Muss ich doch eigentlich gar nicht, ist doch klipp und klar. Es stärkt die Abwehrkräfte, das Herz, es ist lebensverlängernd. Ja. Aber trotzdem gibt es noch immer einige da draußen, die sagen, oh nee, kalt duschen ist mir zu kalt. Das liegt nun mal in der Natur der Sache, dass kalt duschen kalt ist. Aber vertraut mir, wenn ihr da rauskommt aus dieser Wechseldusche, ja, erst normal, dann kalt, dann nochmal warm, oh, das ist übrigens der schönste Moment, und dann wieder eiskalt und dann da raus. Oh, ihr könnt auch im eiskalten Badezimmer stehen, das macht überhaupt gar nichts. Ne? Bisschen so auch wie die Bier, die so schön abgeprickelt in meinem Bauchnabel. Ne? Prickelt deinen ganzen Körper dann. Oh, ist richtig schön. Ne? Und draußen ist auch nicht mehr so kalt, wenn ihr dann aus dem Haus geht, nach einer eiskalten Dusche, das macht euch überhaupt gar nichts mehr aus. Nicht? Also, ich würde es mal einfach mal ausprobieren. ich weiß, ich bin Klugscheißer, das bin ich. Ich bin, ja, das könnt ihr mir vorwerfen, ich bin manchmal ein ekelhafter Klugscheißer, weil manche Dinge weiß ich dann einfach auch und muss ich dann auch mal klarstellen. Aber ich bin kein Besserwisser. Das möchte ich auch nochmal hier zu Protokoll geben. Ich bin kritikoffen und kritikfähig und siehe Kopfwurz der letzten Sendung. Ich habe ja alles das, was ich vermeintlich besser wusste, in den letzten 15, 20 Jahren über Bord geschmissen und bin jetzt ganz anders drauf, nicht? Aber drei Sachen weiß ich besser. Und zwar Filme im O-Ton gucken, unbedingt, da gibt es keine andere Meinung zu. Eiskalt duschen, auf jeden Fall. Und wenig kiffen. Ja? Also, kiffen ist schon was Feines, muss ich schon sagen. Aber ganz wenig machen nur, ganz wenig reintun. Ich habe das, glaube ich, schon jedem Mal gesagt, so auf Partys, ja, mach mal mehr rein. Ich sage, nein, nein, nein. Ihr wisst ja, was die Marokkaner sagen. Das Körnchen Haschisch macht dich zum Weisen, das Körnchen zu viel macht dich zum Esel. Und exakt so ist es. Die Wirkung entfaltet sich auch mit ganz wenig Cannabis. Und das, was ich da so ran schätze, ist, dass man dadurch quasi, ja, ob man davon kreativer wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich dadurch immer motivierter, kreativ zu sein. Und mir fallen dann Sachen ein, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Wörter, Sätze, Zeilen, Reime. Das inspiriert halt dann doch schon, dieses kleine Wunderkraut. Ja, umso trauriger ist es, dass man in einem Land lebt, das sich Land der Dichter und Denker schimpft, aber sich dann quasi die Inkompetenz in Person als Drogenbeauftragte leistet. Marlene Mortler von der CSU, jetzt zum Glück endlich weg vom Fenster, und die wirklich gesagt hat, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Ja, kommt selbst aus einer Brauerdynastie. Nuff said. Und die neue Daniela Ludwig ist jetzt auch von der CSU und hat auch noch nie gekifft und ich glaube, es wird nicht besser mit ihr. Auch sie faselt das von Einstiegsdroge. Mein Gott, das ist doch alles widerlegt. Ja, natürlich, wenn du irgendwie jung bist und keine stabilen Verhältnisse hast und dann jeden Tag kiffst und dann ja auch nichts mit dir anzufangen weißt und dann das nur noch durch härtere Drogen kompensieren kannst, klar ist das eine Einstiegsdroge. Aber was ist mit der überwiegenden Mehrheit, die sich nur ab und zu mal einen kiffen möchte, so wie man sich ab und zu auch gerne mal einen saufen darf? Nein, man darf sich sogar total von der Welt beamen. Man darf sich sogar totsaufen. Totkiffen geht gar nicht. Was ist mit denen? Wie wär's denn mal mit einer Art Waffenschein, mit einem Drogenführerschein? Ja, pass auf, ich weise stabile Verhältnisse nach, stabiles psychisches Mindset, meinetwegen auch einen festen Job, irgendwas muss ich nachweisen und dann kann ich mir die Drugs kaufen, die ich meine, meinem Körper antun zu können. Ja, da muss ich mir doch nicht von irgendeinem erzählen lassen, was gut für mich ist. Ist doch mein Buddy, mit dem kann ich doch machen, was ich will. Ich rede von einer Art Mündigkeitsnachweis für den Drogengebrauch, den es konsequenterweise dann aber auch für Alkohol geben müsste. Aber nein, laut Frau Mortler gehört ja Alkohol zu unserer Kultur. Und deswegen ist das okay, dass man sich totsaufen kann, aber ein bisschen kiffen, das ist böse. Ja, es ist so verlogen. Und die finanziellen Vorteile von Cannabis-Legalisierung. Ja. Immer noch Thema, auch wenn schon nicht mehr ganz taufrisch, schon ein paar Wochen alt, die Wahl in Thüringen, 25% für Nazis. Und da fragt man sich immer, wie kann man das denn jetzt eigentlich verhindern? Und ich sage, es ist doch ganz einfach. Mit Bildung. Nur Vollidioten wählen die AfD. Also, ich sag mal, 85% der AfD-Wähler sind einfach dumm, ja. 15%, die restlichen, die anderen 15% sind Nazis, gibt's auch, es gibt auch intelligente Nazis, ist halt so, bei denen ist irgendwas schiefgelaufen, aber die große Mehrheit der AfD-Wähler ist einfach dumm, sonst würden die AfD nicht wählen. Und da muss man einfach in Bildung investieren, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber nein, die GroKo kürzt den Bildungsetat für 2020 um 533 Millionen Euro. Ja, was soll man dazu sagen? Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Was wäre denn, wenn man Bildungspolitik von Bundes- und Länderebene wegholt, oder, und das Problem schon auf lokaler Ebene anpackt? Also ich habe da so ein Gedankenkonstrukt, ist vielleicht auch naiv, aber ich lasse euch mal dran teilhaben. Dafür gibt's ja den Podkicker, nicht? Wie wäre es denn, wenn die ortsansässige Industrie gute Schulnoten sponsort? Keine Ahnung, für eine 1 gibt es 150 Euro, für eine 200. Ich meine, das ist ja für so ein Oberstufenschüler eine Menge Holz auch immer noch, ne? Also direkt rein ins kapitalistische System, Leistung wird bezahlt, non scole sed vitae discimus, wie mein Lateinlehrer Herr Seuker zu sagen pflegte. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Es wird also ein Anreiz geschaffen, zu lernen, sich auf den Arsch zu setzen. Hätt's das damals bei uns gegeben, hätte ich wahrscheinlich auch meine Nachmittage anders verbracht. Ich meine, so Naturwissenschaften, das war für mich immer das absolute Grauen. Das hat mich nie interessiert. Mathe, Bio, Chemie, Physik, das war einfach nicht meins. Bei mir war es halt Englisch, Erdkunde, Geschichte. Das mochte ich gern und der Rest hat mich nicht interessiert. Ich wusste damals schon, dass ich irgendwas mit Mucke machen will und deswegen, ja, bin ich halt in der 13.1 runter. Hab dann noch Fachabi gemacht, aber, ne, hätte ich damals dafür Kohle gekriegt, weil ich hatte ja auch Wünsche. Ich wollte neue Gitarren, neue Verstärker, einen Amiga 500 zum Beispiel, ne, hätte man sich durch gute Noten finanzieren können, statt dann die Sonntagnachmittage bei Wagemann an der Aral-Tankstelle in Hüsten als Tankwart zu verbringen oder Pizza auszufahren oder in den Ferien bei Meta im Regalbau zu knechten in Schichtarbeit. Und dann könnte die hiesige Industrie auch noch hingehen und zum Beispiel den ersten beiden Klassenbesten einen sicheren Ausbildungsplatz garantieren. Hätte zur Folge, dass auch der Ausbildungsnachwuchsmangel sichtlich eingedämmt würde, zudem Landflucht würde verhindert, ja und Bildungsniveau steigt und die AfD wird massiv an Wählern verlieren, wenn die Leute erstmal sichere Jobs haben und dementsprechend schlau im Kopf sind, um zu wissen, was für eine Scheiße sie nicht wählen sollen, ist nur so ein Gedankenmodell von mir. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Hier geht es ja auch eigentlich hauptsächlich um Popkultur. Deswegen erstmal ein Witz. Also sagt der Arzt zum Patienten, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, nicht? Sagt der Patient, oh Gott, Gott, was ist denn die schlechte Nachricht? Da sagt der Arzt, ja, tut mir leid, Ihnen das jetzt so offen sagen zu müssen, aber Sie haben noch 6 Wochen zu leben, knapp. Sagt der Patient, das ist ja grauenhaft. Was ist denn die gute Nachricht? Sagt der Arzt, ja, Sie kennen doch die blonde Stationsschwester da hinten, ne? Ja, die hat mir gestern eingeblasen. So, das war der Witz der Woche am Rande. Kommen wir mal zum Thema 1988. Es gibt neue Folgen von Top of the Pops, The Story of Top of the Pops. Im Internet, bei YouTube, ist auch schon vor 5 Monaten hochgeladen worden, aber ich habe sie vorgestern erst entdeckt und das Jahr 1988 war so ein bisschen auch ein Wendejahr und deswegen möchte ich kurz darüber reden. Für mich auch ein Wendejahr. Ich war damals 14, ja, das erste Mal gewichst, die erste Perle, das erste Mal besoffen und das erste Mal quasi auch so, ja, die Unterscheidung gemacht, was ist jetzt cool und was ist jetzt doch ein bisschen uncooler. Ja, Thema Kopffurz ist da jetzt auf jeden Fall ausgenommen. Es geht ja da um die eigene Identität, um die Geschmacksentwicklung. Und beim Kopffurz, über den ich letzte Woche ja palavert habe, geht es ja darum, meine eigenen Skills quasi so zu nutzen, dass ich irgendwann auch mal eine vernünftige Rente habe und nicht in Schönheit sterbe. Das ist ja der Kopffurz, aber für den eigenen Geschmack, nein, das ist schon wichtig, dass man sich da abgrenzt. Da stehe ich auch heute noch zu. Ich bin Indie-Rocker mit Leib und Seele Alternative. 1988 kam dann halt Bros aus dem Nichts. Von 0 auf 1000 innerhalb von 2-3 Wochen waren die von Bravo bis Popcorn, Pop Rocky auf jedem Titelblatt. Und ganz lustige Geschichte dahinter. Also Bros, Kollege Steven Grof aus Niederinsel, hatte sich damals das Album geholt von Bros auf Kassette. Und das fand ich dann auch irgendwie eigentlich mal so cool. Ich weiß gar nicht warum, weil ich die Nummer halt, When Will I Be Famous, fand ich tierisch. Tierische Nummer. Aber Bros selber als Produkt fand ich dann befremdlich. Das war Bros Overdose. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass die Nummer draußen war und ist dann irgendwie auf Platz 50 oder so versackt. Und dann haben die Plugger und Dudes von der Plattenfirma sich gefragt, ja warum, was machen wir denn da? Bis einer von denen auf die findige Idee kam, einfach mal im Kinderfernsehen aufzutreten. Und bam, von da ging's ab. Weil das Produkt stand. Super Nummer, super Looks. Ich meine, ihr erinnert euch an Matt und Luke Goss, die beiden Blonden und den Bassisten Craig Logan, der übrigens von der Bravo-Leserschaft damals zum beliebtesten Bros gewählt wurde. Möchte man gar nicht glauben. Habe ich aber hier in der Bravo stehen. Ich sammle alte Bravos. Da steht auch schwarz auf weiß. Und da gab es ja so eine Beatlemania-ähnliche Hysterie bei Bros. Die hatten zum Beispiel irgendwie so Kronkorken auf ihren Schuhen und Badges überall und die ganzen Mädels liefen dann damit rum. Das ging ruckzuck. Innerhalb von Wochen waren die Superstars. Das war mir dann ein bisschen too much. Ich habe dann halt neben Depeche Mode, Public Enemy und so weiter Bomb the Bass tierisch gefeiert. Und S-Express, Bomb the Bass mit Beat This oder Theme from S-Express. Das waren ja Nummern, die komplett eigentlich nur aus Samples bestanden und wo es keinen Act dazu gab. Es gab ja keinen, der das performt hätte oder gesungen oder eine Band, die das eingespielt hat. Nein, es waren DJs und vor allem Produzenten, die im Kämmerlein einfach Samples zusammengebaut haben und dann die Nummern gemacht haben und die gingen halt von der Clubszene irgendwann in die Charts und die Leute von Top of the Pops dachten sich, ja, müssen wir jetzt auch irgendwie bringen. Aber wie machen wir das? Wie bringen wir das auf die Top of the Pops Bühne? We've got a track, but we don't have an act. Ja? Also wir haben einen Track, aber keinen Act dazu. Deswegen haben die sich dann mit Umhänge-Keyboards und Percussion und so einfach auf die Bühne gestellt und haben da so getan, Playback, als ob sie ihre Samples abfeuern oder als ob sie das sogar live spielen würden. Schon sehr obskur und auch sehr lustig anzuschauen im Nachhinein. Man hat das ja damals gar nicht hinterfragt. Also als 14-Jähriger dachte ich, ja, die spielen das jetzt live. Nicht? Ja, und das war so das erste Mal, dass sich so der Song quasi von der Band oder von dem Act als solches, der den Song transportiert und das Image losgelöst hat. Und in den 90ern wurde das ja quasi dann auch sehr konsensfähig. Da kam halt die totale Mainstreamisierung des Techno und das erste Mal tanzten halt Leute nicht einfach so für sich selber, sondern drehten sich zum DJ und der DJ war dann halt der Star. Und das ist ja heute auch noch viel größer und wird gar nicht mehr hinterfragt, also Festivals wie Tomorrowland, Coachella, Perucaville und so weiter sind Festivals, wo nur DJs auflegen. Und da muss ich ja sagen, da bin ich ja schon noch ein bisschen oldschool. Also Kids feiern das, hinterfragen das nicht, alles gut. Aber wenn ich auf ein Festival gehe und auf eine Bühne gucke, dann will ich ja schon, dass da irgendwas passiert. Und dass nicht nur DJs einfach ihr Set abfeuern und machen das ja auch dann oft auch noch nicht mal live. Einige schon auf jeden Fall, aber bei einigen weiß ich auch, die spielen ein vorgefertigtes Set und posen dann halt nur noch am Mischpult und mixen nicht mehr selber, machen keine eigenen Filterbewegungen. Es ist so, wie es ist. Ja? Hauptsache der Song funzt, die lassen da nichts anbrennen. Und den Kids ist es doch eh scheißegal. Ne? Also wenn die mal einen Song haben mit einem Vocal und Gesang drauf, dann kommt vielleicht auch schon mal der Sänger auf die Bühne und singt dann live mit. Bei so einem Riesending oder ist zumindest auf der Leinwand vertreten oder als Hologramm, was weiß ich. Aber für mich ist das nichts. Also wenn ich auf eine Bühne gucke, dann will ich ja schon, dass da was passiert, dass die Band dann halt live ihre Instrumente spielt oder zumindest, wenn es eine elektronische Band ist, dass die live ihre Filter machen, ihr EQing, whatever. Da bin ich oldschool. Aber ey, scheiß drauf, ich bin alt. Dance-Musik und Hip-Hop sind halt nun mal die dominanten Genres zurzeit. Wollen wir mal hoffen, dass das, was ich in der ersten Folge prognostiziert habe, eintritt. Das war ein bisschen naiv, nicht? Aber ey, fingers crossed. 88 war da ein bisschen anders. Da etablierten sich, wie gesagt, diese Produzenten und DJ-Acts, aber auch Gitarrenbands waren ganz weit oben in den Charts. Transvision Vamp mit Wendy James, I Want Your Love, remember that? Oder The Primitives mit Na 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 na, you're gonna crash. Ach, super schöne Nummer. Oder auch weiterhin The Cure und The Mission waren am Start, weil die Kids sich dachten, Moment, wir brauchen auch ein alternatives Gegengewicht zu diesem ganzen, ja, produzierten Bubblegum-Pop aus der Maschinenhölle. Ach, ich muss näher ans Mikro. So ist schöner, ne? So ist schöner Whisper. Ja, also ich will mich jetzt nicht wiederholen. Ich habe das ja alles schon in der ersten Folge auseinanderklamüsert. Aber frische, alternative Musik als alternatives Gegengewicht, das findet im Radio nicht statt. Wenn dann halt ein paar Klassiker von Chili Peppers, Blink-182 oder Teenage Dirtbag oder She Hates Me von Puddle of Mud. Ich rede jetzt hier von den Jugendradiosendern wie 1Live oder MDR Sputnik. Ich rede jetzt hier nicht von Opa-Sendern wie WDR 4. Die spielen übrigens keine Schlager mehr, sondern höre ich übrigens ab und zu mal ganz gerne 60er, 70er, 80er Oldies, was natürlich zwangsläufig auch Rockmusik war oder Gitarrenmusik, ist ja ganz klar. Die meinungsbildenden Jugendradiosender spielen keine neuen Rockbands mehr. Ein Gegengewicht ist also zurzeit nicht erwünscht. Wie dem auch sei, wenn ihr Bock auf Nachkriegskultur, Popmusikgeschichte habt, gönnt euch bitte diese Top of the Pops Dokus, The Story of Top of the Pops mit dem dementsprechenden Jahr. Absolut interessant. So, ihr wisst ja, ich bin Klugscheißer mit Leib und Seele und auch totaler Quiz-Fan. Ja, ich quizze halt sehr, sehr gerne und sehr lange mache ich das schon. Damals, als die Quizduell-App rauskam, ich habe es mir direkt am ersten Tag runtergeladen und war sofort in den Top 20. Hab das auch immer lange gehalten, diesen Status, jeden Tag gequizt und dann ging auf einmal mein Telefon kaputt und ich war eine Woche abgeschnitten vom Quizgeschehen. Da musste ich mich wieder hochkämpfen, hab's dann in die Top 400 geschafft wieder und hab dann eine Facebook-Gruppe gegründet, die Quizduell Top 400 Gruppe. Dort konnte man sich halt austauschen untereinander, also gleichrangige Gegner finden. Und das war Sinn und Zweck der Sache. Also diese Gruppe, Alter, da sind Freaks drin, ihr glaubt es nicht. Ich bin da jetzt offiziell noch der Gründervater und Verwalter. Hab da auch natürlich, klar, ich habe sie gegründet, Administratorenrechte, aber ich habe das abgegeben an andere. Ich fahre auch nicht zu Quizduell-Treffen und so weiter. Worauf ich hinaus wollte, ich als alter Quizzer habe ja auch schon Quizshow-Erfahrung und die waren alle drei absolute Fails. Und ich erzähle euch mal was von meiner Wer wird Millionär-Erfahrung 2001 war das. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der jemals daran teilgenommen hat, der noch draufgezahlt hat. Ja, und das kam so. Also ich war bei Wer wird Millionär, wie gesagt 2001. Und ja, war dann halt in der ersten Runde. Da kam diese, ihr kennt das ja, sitzt man da in der Runde und muss Fragen ordnen, der Reihe nach. Und meine Frage war, ordnen Sie folgende Hunderassen von West nach Ost? Ja, genau mein Dingen. Ja, Hunde und Geografie, top, mag ich sehr gerne. Neufundländer, Rottweiler, Afghane, Pekinese. So wäre die Reihenfolge gewesen und ich sofort zack, zack, zack. Guck mich um, alle noch am Tüfteln. Ich so, yeah, Alter, du hast es geschafft. Du kommst jetzt auf den Stuhl. Ja, von wegen. Ich ändere jetzt ihren Namen. Ich sage mal, Ilona Juck aus Bückeburg. Die Stadt stimmt. Sie kam aus Bückeburg. Ilona Juck aus Bückeburg meldet sich. Das Licht geht an. Herr Jauch, aber meine Knöpfe tun's nicht. Knöpfe tun's nicht. Ja, wurde das gecheckt? Natürlich taten's die Knöpfe. Die waren nur zu blöd zum Drücken. Oh Gott, die hatte mich sowieso schon so genervt, die Olle, auch in der Vorbereitungsphase, man probt das ja einmal durch und so, war sie immer so, hat sich so ekelhaft an den Redaktions- oder Produktionsleiter rangeschmissen und da rumgeschleimt und dann so geflirt und so, war sehr unsympathisch, wirklich unsympathische Dame, diese Ilona Juck. Und ja, wie dem auch sei, Licht ging an und dann kam halt eine Ersatzfrage. Oh. Da war ich natürlich erstmal raus, ist ja klar. Du bist ja schon quasi sicher auf dem Stuhl. Ja, und dann kommt die Olle und sabotiert sich quasi. Also ich fühlte mich persönlich von ihr sabotiert. Kam eine Ersatzfrage. Ordnen Sie folgende grammatikalischen Fälle der Reihe nach? Da dachte ich natürlich erstmal Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Nee, da kam Wer-Fall, Wes-Fall, Wem-Fall, Wen-Fall. Ist natürlich eigentlich auch total einfach. Aber ich sag euch mal, in der Situation... Es ist ja so, wenn man zu Hause sitzt, easy, 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 aber dann bist du da, hast eigentlich schon, wärest du schon sicher auf dem scheiß Stuhl gewesen, aber dann kommt diese Frage, du bist halt völlig daneben und dann, wer, und dann merkte ich schon, ich war raus, ich musste auch einmal korrigieren, eigentlich musste wer, wessen, wer, wessfall, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich raus, kam nicht auf den Stuhl, auch in der nächsten Runde nicht, das war's bei mir bei Wer wird Millionär. Ja, nächsten Tag voll gekotzt, also wirklich, ich habe gekotzt, ja, richtig gekotzt, im Strahl, in die Kräfte, die ganze körperliche Anspannung, der Stress und die Vorbereitung, alles für die Katz, nur wegen dieser Ollen, ey. Und ich wäre so sicher bis zur 8.000-Euro-Frage ohne Joker gekommen und ich hatte wirklich auch noch Top-Joker in der Hinterhand und boah, alles, ey, für nix, nur wegen dieser blöden Ollen, ey. Naja, irgendwie, keine Ahnung, habe ich gedacht, ey, das musst du jetzt erstmal irgendwie kanalisieren, du musst das irgendwie verarbeiten und das, wie macht man das? Ja, man schreibt ein Lied oder das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ich habe einen Blog geschrieben. Ja, einen Blog. Ich wollte quasi meinen Frust rausschreien in einem Blog, weil dem Lied bringt das ja auch nicht viel, kann man auch Ilona Juck nicht so schön einbringen. Naja, ich war ziemlich dumm, dieses zu tun. Auf jeden Fall habe ich dann in diesem Blog geschrieben, habe ich meinen ganzen Tag da geschildert und habe dann gesagt oder in Worte gefasst, was mir an diesem Tag durch den Kopf ging oder in diesem Moment, als halt Ilona Juck ihre Finger hob, um zu schnippen und sagte, Herr Jauch, meine Knöpfe tun's nicht, habe ich halt, ich sage das als Zitat, diese Folge ist, wie die anderen auch, ganz klar als explicit deklariert. Deswegen sage ich, man darf das Wort Fotze nicht sagen, nein, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Trotzdem habe ich gesagt oder geschrieben, ich dachte, Alter, du alte Drecks, Kacks, Fotz, Wix, Schlampe, du blöde Sau, du, ja. Das habe ich so als Zitat in Anführungsstriche, was mir durch den Kopf ging, habe ich in diesem Blog gehämmert, ich Depp, und habe den online gestellt. Ja, ja und gut, habe ich erstmal das so für mich abgearbeitet, wie man das so macht, wie man auch Sachen in ein Tagebuch schreibt, um sie zu verarbeiten, den online gestellt. Wahrscheinlich keine Sau hat das gelesen, so, ne? War auch mein erster Blog-Eintrag. Es war kein populärer Blog, es gibt ja diese Blog-Seite, wo man einfach mal ein paar Sachen reinschreiben kann und so weiter. Naja, auf jeden Fall. Ein Jahr später kommt Post vom Staatsanwalt. Ich sag, dann los, mach die auf. Ilona Juck zeigt mich an wegen sexueller Beleidigung im Internet. Ein Straftatbestand, den es so eigentlich gar nicht gibt. Sexuelle Beleidigung. 300 Euro. What the fuck? Ja, was blieb mir übrig? Ich musste zur Polizei, musste mich dort rechtfertigen. Hab auch gesagt, ey, es tut mir leid. Dieses Wort ist mir da durch den Kopf gegangen. Ja, das gehört sich nicht. Das ist nicht schön. Das hat sie wahrscheinlich auch nicht verdient. Aber in dem Moment habe ich es halt gefühlt. So, ne? Half alles nichts, hab mir auch entschuldigt. Egal, ich musste diese 300 Euro Strafe zahlen. Ja, das war meine Wer wird Millionär-Erfahrung. Das, die einzige Genugtuung, die ich hatte, ist, also, die hat ja dann ihren Namen gegoogelt, sonst wäre sie dann nicht drauf gekommen auf meinen Blog. Und das war der einzige Eintrag von ihr. Er hat wahrscheinlich da mit ihren Freunden gesessen. Ey, komm, wir googeln mal alle unsere Namen. Und dann googelt sie so ihren Namen und dann steht dahinter Ilona Juck, diese alte Dreckskritz. Das ist, also eigentlich war das die 300 Euro wert für diese schöne Geschichte. Ja, meine zweite Quiz-Show-Erfahrung war dann die Quiz-Duell-Show mit Jörg Pilawa im Ersten. Da wurde ich gefragt in der Top 400-Gruppe, ob ich da Bock hätte mitzumachen. Die wollten sich bewerben, drei andere, die ich auch nicht kannte. Ja, das Casting war in Hamburg. Ich habe die Nacht vorher wieder nicht gepennt. Hab mir dann gedacht, komm, fährst einfach hin, nimmst dir ein Hotelzimmer, pennst noch zwei Stunden. Ja, waren wir beim Casting. Haben auch irgendwie, ja, ganz gut abgeschnitten, nicht? Und dann hieß es, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid dabei. Ja, wir so freu. Ja, und dann so die Wochen drauf, wart. Ja, und dann Pustekuchen kam die Absage, weil sie meinten, ja, wir brauchen noch ein Frauenteam, ne? Die sind unterrepräsentiert. Naja, so und die dritte war Quiz Champion. Also beim Quiz Champion mit Kerner im ZDF ist ja wirklich, also da ist Quiz Elite. Da ist nicht Hinz und Kunst, da kann nicht jeder hin. Also wirklich, also als ich da reinkam in den Raum, als da alle anderen saßen, das war schon die, ja, die waren schon so ein bisschen Etepetete, sag ich mal, nicht? Und ich kam dann rein, auch wieder nicht gepennt, bin extra eine Nacht vorher nach Berlin gefahren, habe mir ein Hotelzimmer genommen, konnte aber wieder nicht pennen. Ich habe so Schlafissues, da komme ich irgendwann auch nochmal drauf in den nächsten Folgen. Wenn ich Termine habe und die Uhr tickt, dann kann ich irgendwie manchmal gar nicht pennen. Ich versuche das dann mit Alkohol zu kompensieren. Manchmal klappt das, dann wache ich nach einer Stunde wieder auf und kann dann überhaupt nicht mehr pennen, weil ich einfach nur pissen muss. Ist auch egal. Auf jeden Fall war ich dann bei diesem Quiz-Champion-Dingen und hatte nicht gepennt. Er musste halt dann direkt in die Live-Show, ging durch so eine Röhre und dann Applaus und tausend Leute. Ich stand da total neben mir, ey. Wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Man muss dann erst 10 Fragen in so einer Schnellraterunde beantworten innerhalb einer gewissen Zeit. Und dann kann man vor die Experten treten. Es sind prominente Experten, die halt zu jedem Wissensgebiet halt irgendwie Koryphäen sind. Wie Gerd Boning war da oder Guido Knopf für Geschichte, Karasek für Literatur. Und ja, ich auf jeden Fall diese 10 Fragen eigentlich relativ easy abgerockt. Außer eine Frage, ich glaube, die Frage war, wie viel sind ein Pfund Butter und nicht so 250 Gramm? Natürlich total Quatsch. Naja, auf jeden Fall war ich da dann durch und trat zum Spielpult und Kerner meinte, na, alles fit und so. Ich sage, nee, ich brauche erstmal ein Bierchen. Da gab es erstmal ein schönes Bierchen. Das war sehr geil. Ja, und dann kam meine erste Gegnerin, Kategorie Sport, Franziska von Almsick. Gegen die musste ich dann spielen und die ersten beiden Fragen hatten wir beide richtig. Und dann kam leider eine Frage zu Formel 1. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Formel 1. Weil ich habe ja damals noch regelmäßig aufgelegt. Das heißt, Samstag nachts war ich unterwegs und Formel 1 kam immer sonntags, hatte ich überhaupt keinen Bock, sowas zu gucken. Hat mich auch nie interessiert. Ja, auf jeden Fall war die Frage halt, wer nennt seine Sportgeräte irgendwie Kinky Heidi oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und zur Auswahl standen noch Ludger Baerbaum, der Reiter, und Robert Harting, der Diskuswerfer, und halt noch Sebastian Vettel. Da dachte ich mir, ja gut, Namen gibt man dann halt den Tieren. Aber das war ja Quiz Champion, nicht? So einfach war das dann halt nicht. Richtige Antwort natürlich Sebastian Vettel, der seine Boliden so nennt. Ja, und da war ich halt auch raus, ne? Ja, was soll ich sagen? Das war's bei mir mit Quiz-Shows. Muss ich mein Geld doch mit ehrlicher Arbeit verdienen? Heul-Emoji. Nee, Quizzen tue ich jetzt auch nicht mehr aus sportlichem Ehrgeiz raus, sondern einfach nur just for fun. Ihr könnt mich gerne herausfordern bei Quiz-Duell. howtolootbrazil.de ist dort mein Name. Aber wenn ihr mal bei Wer wird Millionär seid und einen Telefonjoker braucht, hier, wenn ihr eine Musikfrage habt oder so, wo ihr nicht weiterkommt, dann wäre ich gern euer Telefonjoker. Wir machen dann 20% für mich, ne, vom Gewinn, falls ihr durchkommt. So, Netflix und Amazon wollen mich offensichtlich daran hindern, jetzt hier meinem Tagewerk zu frönen und mit ehrlicher Arbeit sehr viel Geld zu verdienen, denn, oh Gott, American Horror Story neue Staffel, Man in the High Castle neue Staffel, The Purge Staffel 2 und jetzt auch noch Castle Rock. die wollte ich euch noch fix empfehlen. Gibt es bei Amazon im Starzplay-Kanal. Ja, den kann man 30 Tage kostenlos gucken. Ich hoffe, ich kann die noch so schnell durchgrinden, die Staffel. Ist super. Es spielt im Stephen King-Multiversum. Also es geht um, ich will nicht zu viel verraten, es ist also quasi der Ort Castle Rock, da steht auch das Shawshank-Gefängnis. Kennt ihr aus Die Verurteilten, der Shawshank Redemption. Und spielen auch einige bekannte Schauspieler aus alten Stephen King-Verfilmungen mit, zum Beispiel Sissy Spacek, damals Carrie gespielt, 1977. Oder Billy Skarsgård hat in dem It-Remake Pennywise gespielt, ja. Also super geile Serie, sehr spannend. Wollte ich euch nochmal fix empfehlen. So, wir kommen zum Basslauf am Anfang der Show. Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Ha, was soll ich sagen? John Taylor, gnadenlos guter Bassist. Auch total songdienlich, wie Andy Rourke, aber auch schön funky und groovy dabei. Top. Duran Duran habe ich übrigens mal live gesehen, vor 4-5 Jahren. Spielten die für 55 Euro in der Westfalenhalle Dortmund. Ich habe damals mir mal die alten Alben nochmal komplett durchgehört, weil als Kind kannte ich die Alben nicht, kannte er so nur die Singles. Man hatte ja nicht immer das Geld, sich alle Alben zu kaufen, außer von Depeche Mode natürlich. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, gib's dir mal. Fährst du mal hin und dann fahre ich so auf den Parkplatz von der Westfalenhalle und dann stiegen da so die Leute aus und ich denke mir, boah, ey, was ziehen die denn mittlerweile für ein Publikum, ey, voll die Assis. Stellte sich zum Glück heraus, dass die zur Westfalenhalle 1 wollten und Duran Duran spielten in der Westfalenhalle 2. Und in Westfalenhalle 1 spielte halt Bülent Ceylan, schlechtester Comedian Deutschlands. Puh, alles klar, dann passt das ja. So, vielen Dank fürs Hören, das war's mit Folge 4. Ja, immer noch keine Gäste. Ich bin ja schon ganz eifrig gewesen, Termine klar zu machen. Jetzt war der Hille aber letztes Wochenende krank. Ja, und der Marc muss nächstes Wochenende den Nachtbus fahren. Ach, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gäste kommen auf jeden Fall noch. Bis dahin müsst ihr noch mit mir alleine vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich sag mal, bis die Tage, nicht? Tschüssi!
Pa, Podkika, erzählt euch was vom Leben. Ha, hauptsächlich geht's um Popkultur.